Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Familiencoach Ben Striegel in Wien und wir beide werden ein ernstes, super wichtiges Thema besprechen. Es geht heute ums Thema Mobbing. Erstmal liebe Grüße, Ben, und guten Morgen nach Wien.
Ja, guten Morgen, liebe Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und umso schöner finde ich es, dass wir zwar miteinander sprechen, weil ich glaube, dass unsere Zielgruppe da ein bisschen übereinstimmt. Mamas, vielleicht auch der ein oder andere Papa, der zuhört. Und ja, ich hoffe, wir können da ein bisschen was in die Welt hinaustragen.
Auf jeden Fall. Aus so ganz aktuellem Grund. Und ich glaube, das ist ganz oft, wenn man über das Thema Mobbing nachdenkt. Das Wort gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Ne? Als ich in der Schule war, da war es irgendwie so, hätte ich gesagt, ja, ich werde gehänselt oder so. Ne? Also da gab es das Wort Mobbing noch gar nicht. Aber das gleiche Phänomen hat es schon gegeben. Man ist in einer Situation und fühlt sich nicht wohl. Und man denkt, das ist irgendwie, kommt immer wieder. Wenn vielleicht zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von Kindern es irgendwie auf einen abgesehen haben. Wenn wir vielleicht einfach mal so ganz basismäßig anfangen. Was würdest du als Mobbing definieren? Was ist Mobbing?
Mobbing, und für mich ist es ja auch ganz wichtig zu unterscheiden, weil eigentlich geht es ja auch nicht um die Begrifflichkeiten, wie du gerade gesagt hast, weil das gab es ja eigentlich in dem Sinne schon immer. Aber Mobbing, so wie man es heutzutage, glaube ich, sehen würde, ist, wenn ein Kind über einen ganz langen Zeitraum von einem oder mehreren Kindern gezielt, bösartig, mehr als nur geärgert wird und das dann auch mentale, psychische Auswirkungen hat, so dass das Kind vielleicht nicht mehr in die Schule will, Angst hat vor der Schule, Bauchweh hat, bevor es in die Schule geht. Also ich nenne jetzt Schulbeispiele, aber grundsätzlich, ja, ist Mobbing dieses langanhaltende, gezielte, bösartige und das Kind weiß sich nicht mehr zu wehren.
Jetzt gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, auch wie man selber aufgewachsen ist, wie man vielleicht, wie das dicke Fell selber dick ist oder dünn ist. Manche Leute würden sagen, na ja, gut, da sind die Übergänge wahrscheinlich fließend und so ein bisschen Ärger hast du immer in Gruppen. Gibt's für dich so eine Art Regel oder so eine, etwas, wo man sich dran halten kann, wo man merkt, das ist nicht mehr nur das normale Ärgern?
Ja, da sind auch schon ein paar Punkte gerade von mir genannt worden, mehr oder weniger, weil die Psyche spielt natürlich am meisten mit. Wenn jetzt ein Kind hier und da mal geärgert wird oder die Kinder sich gegenseitig ärgern und sie lachen auch gegenseitig drüber und jeder steht jetzt mal im Mittelpunkt, also im blöden Mittelpunkt, sage ich jetzt mal, dann ist es noch kein Thema. Aber wenn das Kind dann wirklich zu Hause schon sagt, ich will nicht mehr in die Schule oder ich mag nicht mehr oder der oder die ist jeden Tag so gemein zu mir, vielleicht hat mich sogar geschlagen oder wie auch immer. Also wenn es dann so weit ist, dass das Kind von sich aus etwas äußert oder wenn es von sich aus zum Beispiel gar nichts mehr äußert, aber du merkst, mein Kind ist anders, irgendwas ist komisch. Also da ist dann wirklich meistens schon im Bestfall früher einschreiten, ja, aber da ist dann allerspätestens der Punkt, wo ich einschreiten muss, will und auch soll.
Meine kleine Tochter, die geht in die erste Klasse. Und in der Klasse hat sich schnell so eine Jungsgruppe gebildet, die sehr laut sind und auch da so ein bisschen tonangebend sind, kann man sagen. Und meine Tochter war mit einen Jungen fand sie ganz gut, mit dem war sie befreundet, mit dem hat sie auch anfangs gespielt. Und dann hat diese Jungsgruppe gesagt, haben die irgendwie angefangen, verliebt, die beiden sind verliebt. Und dann war ihr das plötzlich peinlich, mit dem Jungen zu spielen. Jetzt spielt sie nicht mehr mit dem. Und hat mir aber letztens gesagt, dass sie es eigentlich blöd findet und sie gerne mit ihm spielen würde, aber sie will nicht, dass die anderen das halt mit dem, dass sie da aufziehen mit dem verliebten Ehepaar. Ist das schon so ein bisschen, wo du sagst, ja, kann schon in Richtung Mobbing gehen? Wie würdest du das hier bewerten?
Das Beispiel, was du gerade genannt hast, habe ich wöchentlich in der Praxis. Ja, es gehört einfach dazu. Ja, vor allem dieses, bist verliebt und es ist ganz normal und es kommt und es gehört dazu und das meint eigentlich in der Regel niemand böse. Die Schwierigkeit ist natürlich dann genau, wenn jetzt deine Tochter in dem Beispiel so gerne mit diesem Jungen spielt und der wahrscheinlich grundsätzlich auch gerne mit ihr spielen würde, da sind sie jetzt in einer Situation, wo es sehr schwer zu handeln ist. Das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, dass du einfach mit deiner Tochter in Kommunikation gehst und sagst, ja, das verstehe ich, nein, anders, also das Belächelnde ist nicht beim Verstehen, sondern wenn wir über die Jungs sprechen, so, ich verstehe dich, das ärgert dich, das ist wirklich doof, du würdest so gern mit ihm spielen und vielleicht ergibt sich ja mal die Möglichkeit oder vielleicht hast du mal einen Moment, wo die anderen Jungs nicht da sind. Aber ja, dass die dich dann ärgern oder hänseln, ist ja klar. Vielleicht sind die auch ein bisschen eifersüchtig, weil du dich so gut mit ihm verstehst und so weiter. Also ganz viel und ganz stark in die Kommunikation gehen, auch wirklich deine Tochter abholen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und zu sagen, du bist für sie da. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass es so ist, dass sie tief traurig ist oder dass sie dann wirklich beleidigt wird, beschimpft wird, dann ist so der nächste Schritt erreicht. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr einschreiten. Aber dieses Verliebtes gehört dazu.
Du hast es ja schon mehrmals gesagt, das Gefühl, wenn man wirklich Angst hat vor einer bestimmten Menschengruppe, wenn man nicht mehr gerne in die Kita, in die Schule oder ja auch Arbeit geht, betrifft uns ja gleich, dann muss man es auf jeden Fall, da muss man was machen. Da kann man es nicht mehr so einfach übergehen oder einfach so ein bisschen beschwichtigen, komm, wird schon wieder, heute sind die wieder doof gewesen, morgen wird's wieder besser oder ich gebe dir mal ein paar Sprüche zum Antworten. Hast du ein Beispiel, wo das wirklich, wo man merken kann, da kippt eine Situation, da wird was gerade gar nicht gut?
Also das Allereinfachste, woran man es erkennen kann, sind meistens körperliche Symptome, also Bauchweh, Übelkeit, Kopfweh, also nicht immer, ja, aber spannenderweise, es hängt sehr häufig damit zusammen, das Kind sagt, nur morgens vor der Schule, es hat Bauchweh. Nur morgens vor der Kita, ich habe Kopfweh. Nur morgens, bevor es losgeht, der Tag und ich weiß nicht. Samstag, Sonntag, gar nichts. Ja, das ist natürlich dann, was heißt ganz klar, ja, muss man aufpassen, medizinisch und so weiter. Aber das sind so die Anzeichen, die schon stark in diese Richtung gehen. Und da muss ich was machen. Und am besten, wenn ich überhaupt keinen Plan mehr habe, dann sollte ich mir in irgendeiner Form Hilfe holen. Und ganz egal, ob ich jetzt ins Coaching, psychosoziale Beratung, Psychotherapie, also je nach Situation natürlich den richtigen Profi dazu holen. Aber da ist es schon so, dass ich sagen muss, wenn ich da jetzt nicht anfange, etwas zu machen und die Situation bleibt noch länger so, dann geht es dem Kind auf Dauer richtig schlecht und das wollen wir auf gar keinen Fall.
Was würdest du sagen, ich merke, da stimmt was nicht, das hat mit Schule zu tun. Wen sollte man als Eltern aber auch vielleicht konkret ansprechen? Soll ich mit der Lehrerin sprechen? Soll ich die Eltern fragen, wo, wenn es klar ist, welche Kinder das sind? Oder soll ich mit den Kindern reden, als ich als Mutter mit den Kindern zum Beispiel? Was würdest du da raten?
Tatsächlich, also wenn ich jetzt rein aus der Erfahrung spreche, die ich mit den Eltern und den Kindern habe, die bei mir im Coaching sind, natürlich in einer Traumwelt, du sprichst die Eltern von dem anderen Kind an oder du sprichst die Lehrer an, die Pädagogen oder wen auch immer und die helfen alle super. Leider ist die Realität so, dass sie es oft nicht selbst erkennen oder nicht sehen wollen, sich beleidigt und persönlich angegriffen fühlen. Also ganz, ganz schwierig. Natürlich wäre das schön und ist auch zu empfehlen, dass man das probieren kann. Meiner Erfahrung nach, den größten Hebel habe ich immer, wenn ich mein Kind stärke, weil das kann ich wirklich beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wie, und da möchte ich auch sagen, die Lehrer und Lehrerinnen machen einen fantastischen Job und heutzutage ist es so schwierig. Ich meine, wir haben Sprachbarrieren in der Schule, wir haben Social Media in der Schule, es gibt so viele Themen, also es ist ein Wahnsinn, was die Lehrer leisten. Und wenn dann noch 5, 6, 7 Kinder ein einzelnes Problem haben und die Eltern dann da noch Hilfe wollen, dass die überfordert sind, verstehe ich absolut. Und deswegen ist mein Ansatz immer der, ich versuche zuerst mein Kind so zu stärken, dass es alleine aus dieser Situation herauskommt oder mit meiner Hilfe oder mit der Hilfe von einem Coach oder Berater, Therapeut, wie auch immer, weil ich dann die ganzen anderen Wege gar nicht gehen muss und mein Kind aber auch für spätere Leben schon super vorbereitet ist und das ist der Weg, den ich empfehlen würde.
Das ist ja jetzt mega interessant, weil ich hätte immer gedacht, alles klar, man muss die Situation auflösen. Ja, also man muss irgendwie an den Kern an den Ursprung des Mobbings gehen. Und dein Ansatz ist aber ganz anders. Der sagt, okay, egal was passiert, was für Idioten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, da kommen mögen noch im Leben, es ist der Empfänger, den ich stärken muss, damit ihn das nicht mehr so beschäftigt oder nicht mehr so wehtut. Das heißt, würde mich jetzt voll interessieren, was machst du dann mit so einem ein Kind zum Beispiel? Wie würdest du es stärken?
Ich finde es ganz super, dass du jetzt nochmal genauso nachgefragt und nachgehakt hast, weil ich möchte noch einen Schritt vorher gehen. Natürlich muss man trennen. Wenn es da ein Kind in der Klasse gibt, das voll austeilt, ins Gesicht schlägt und also bei einer bestimmten Grenze, ja gut, da muss ich zum Direktor, da muss ich zu den Lehrern, da muss wirklich, was heißt an der Quelle, aber du weißt, was ich meine, also ja, da muss ich was machen. Wenn wir jetzt aber von diesem, ja, ich sag mal, da sind 4, 5, 6 Kinder und es ist so ein bisschen, dass mein Kind geärgert wird. Also die Frage ist immer, wo ist die Grenze? Und das ist natürlich pauschal nicht zu sagen. Aber wenn es zu arg oder zu schlimm wird, ja, dann muss natürlich eine Instanz mit dazugenommen werden. Aber bei den meisten Problemen habe ich die Erfahrung, dass wenn ich mein Kind stärke oder eben wenn das Kind gestärkt wird, dass sich tatsächlich innerhalb von kürzester Zeit auflösen kann. Also es ist faszinierend, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Kind arbeite, also als allererstes immer Körpersprache. Es ist wurscht, warum ein Kind zu mir kommt, Körpersprache. Ja? Es ist egal, warum ein Kind zu mir geschickt wird, Selbstgesprächsregulation. Wie stehe ich da? Wie fühle ich mich, wenn ich dastehe? Wie sehen mich dann andere, wenn ich dastehe? Wie spreche ich mit mir selbst? Wie spreche ich mit anderen? Wie ist meine Stimme? Also da gibt es so viele Aspekte, die man machen kann. Und dann gibt es noch so viel mehr, was man machen kann. Aber wenn man an diesen paar Stellschrauben dreht, du würdest dich wundern, 80% aller Probleme lösen sich auf. Es ist faszinierend, weil einfach die anderen sich auch gar nicht mehr so trauen. Weil vorher, wenn man nicht immer, ja, aber meistens, wenn ich in der Opferrolle bin, dann ist es so, ich fühle mich auch so, ich zeige mich so, ich mache mich so und ich gehe schon in die Klasse rein und die anderen sehen schon, mega, da kann ich wieder draufhauen. Ja, das will ich nicht. Wenn ich aber so reingehe und der Erste kommt und ich sage, stopp! Die sind alle überrascht, die wundern sich. Am coolsten ist es, wenn jemand zu mir in den Ferien kommt, ja, und die Kinder haben sich ein paar Wochen nicht gesehen und nach den Ferien wollen sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Aber das Kind ist ein anderes. Ja, dann können sie da nicht mehr weitermachen. Es ist faszinierend, ja. Und vielleicht beantwortet das deine Frage. Also wirklich Körpersprache, Kommunikation mit sich selbst, mit anderen. Also diese paar Punkte sind schon wow.
Mega, krass. Okay, also das heißt, das Kind stärken, das Kind sicherer machen, aber wie kann man einem Menschen beibringen, einem jungen Kind beibringen, weil das ist, glaube ich, das ist ja, letztendlich ist das, worüber wir gerade reden, eine ganz wichtige Eigenschaft, die jeder Mensch lernt, weil wir können nicht beeinflussen, was an uns rangetragen wird, wir können nicht beeinflussen, was Menschen, Regierungen, die Welt quasi macht, das ist eh so gerade eine heftige Weltkonstellation, man weiß schon gar nicht mehr, wo man noch weghören sollte, weil es einfach, man kann es nicht mehr fassen. Und ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht zum Beispiel nicht ändern, was Trump heute wieder für Ideen hat. Aber ich kann versuchen, daran zu arbeiten, dass mich das nicht traurig macht oder irgendwie hoffnungslos erscheinen lässt. Das ist ja, also diese Sachen, die du mit den Kindern übst und denen beibringst, sind ja wichtige, total wichtige Lebensweisheiten und also einfach Fähigkeiten, die fürs Leben wichtig sind, weil wir dadurch, weil man es dadurch schafft, dass man eine Art Schutzschild hat. Aber wie schafft man es? Weil man ist, ne, ich sag zum Beispiel, es hat nicht geholfen, aber ich habe schon oft zu meinen Kindern gesagt, guckt mal, es sind nur Worte, es sind nur Buchstaben. Aber wenn sie von einem anderen, einem bösen Mund kommen sozusagen, dann greifen sie euch an, dann ist es schlimm für euch. Versucht es nicht zu ernst zu nehmen. Wäre das eine Person, die ihr fragen würdet, wenn ihr ein wichtiges Problem hättet oder wo ihr eigentlich diese Meinung schätzen würdet? Nein, eigentlich ist es unwichtig und trotzdem kommt es an einen an, ne? Es stört einen, es berührt die Seele, das Herz, es macht es traurig. Also wie kann ich da ein Schutzschild aufbauen?
Da sind zwei Sachen, die ich kurz sagen will. Also das eine, der erste Teil, das hast du fantastisch gesagt, so sage ich es auch immer. Es ist nicht die Frage, was passiert, sondern wie ich damit umgehe. Denn jeder Mensch erlebt richtig schlimme Dinge, wenn ich so benennen darf. Der eine vielleicht noch mehr als der andere, aber jeder hat vielleicht in irgendeiner Form einen Unfall, verliert jemanden, der ihm nahe stand, hat Probleme, schlechte Noten, wie auch immer. Also es passiert jedem. Es gibt keinen Menschen, der zu 100%, 80 Jahre lang super glücklich ist, alles läuft toll. Und da ist es ganz wichtig, dass ich oder wir alle unseren Kindern zeigen, das Leben ist in Phasen. Ja, metaphorisch gesprochen, wenn jetzt der Winter, sage ich mal, schlecht wäre und der Sommer gut, was ja nicht so sein muss, aber auf jeden Winter, ob du willst oder nicht, es kommt der Frühling. Und ob du willst oder nicht, es kommt der Sommer. Es ist ein Zyklus. Es kommt auch nach jedem Tag die Nacht und so weiter. Und so ist es auch mit den guten und den schlechten Phasen. Und was ich den Kindern zeigen will, ich will sie sensibilisieren, dass sie sehen, dass wenn die gute Phase da ist, aha, sie ist jetzt da. Weil oft sieht man sie dann nicht, rutscht wieder in die schlechte und dann hat man das Gefühl, man war dauerhaft unten. Und meiner Meinung nach, wenn dieser Zyklus da ist, will ich dem Kind helfen, wenn die gute Phase kommt, dass wir sie noch besser machen und sie ganz lange oben halten. Und wenn der Punkt kommt, dass es kippt und es runtergeht, dass wir das bemerken und schauen, dass wir es abbremsen und dass es vielleicht schlecht wird, aber nicht super, super schlecht und auch nicht ganz lange und wir dann schon wieder nach oben gehen. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, was ich großartig finde, du hast gesagt, du gehst eh in Kommunikation mit dem Kind und das ist super. Das einzige Problem, was ich daran immer erkenne, ist, also Kommunikation ja, aber wir sprechen mit einem Kind. Und es geht aber um ein Gefühl manchmal. Das heißt, du kannst zwar dem Kind sagen, dass es nicht so ist, es fühlt aber trotzdem anders. Das heißt, mein Ansatz im Coaching ist nicht, dem Kind es zu sagen, sondern dem Kind zu zeigen und das Kind fühlen zu lassen, dass es toll ist. Das heißt, im Coaching in diesen Einheiten, aber dann auch bei den Sachen, die ich mit nach Hause gebe, Übungen und so weiter, will ich, dass das Kind spürt, dass es ein wertvoller Mensch ist. Will ich, dass es fühlt, dass es ein guter und wertvoller Teil der Klassengemeinschaft ist, dass es einen tollen Beitrag leisten kann, dass es tolle Sachen schafft. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel, weil du gesagt hast, wie schafft man das? Wenn ein Kind kommt und es kann nicht jonglieren und ich zeige ihm dann, wie jonglieren geht nach ein paar Einheiten und es kann dann jonglieren, ja, mega. Aber nicht nur, dass ich es dem Kind zeige, sondern wir arbeiten das zusammen. Und da kommen wir auch zu diesen, du hast vorher Lebensweisheiten gesagt, ich nenne es auch so ein bisschen globale Metaphern, so Metaphern fürs Leben mitgeben, weil es gibt Metaphern wie, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, schade, warum nicht? Das heißt, ich versuche den Kindern positive Metaphern mitzugeben. Dieses Übung macht den Meister oder aus Fehlern lernt man. Ich habe Kinder im Coaching, die haben diese Sätze noch nie gehört, noch nie, nicht einmal, ja. Und ich will nicht sagen, ich hämmer sie in ihr Gehirn rein, aber doch schon irgendwie. Also Metaphern mitgeben, wo die Kinder sehen, ja, das Leben ist eigentlich schön, das Leben ist cool. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, mega. Pippi Langstrumpf, großartig, genauso muss es sein. Und das ist mein Aspekt, dass wir wieder mehr Spaß haben bei der Kindererziehung. Ja, und dass wir zusammen mehr Spaß haben und dass wir dem Kind zeigen, dass wir Spaß haben. Und wenn wir das schaffen, dann ist das Kind von alleine schon so viel stärker und sieht auch, eigentlich ist der andere blöd. Der andere hat eigentlich gerade ein Problem. Der andere ist gerade nicht happy. Und der andere versucht, mich niederzumachen, aber dafür geht es mir viel zu gut. Und das ist das Schöne, dass sich das dann von alleine auflöst, wenn ich mein Kind spielerisch stärke. Und das ist der Ansatz, den ich halt gut finde oder dem ich nachgehe, weil die anderen können wir nicht beeinflussen. Aber, also wir könnten schon, wir wollen ja nicht in die tiefe Manipulation oder dergleichen, sondern wir wollen wie sage ich immer, wir wollen uns auf das konzentrieren, das wir beeinflussen können und ich kann beeinflussen, wie ich mich und mein Kind stärke.
Das finde ich super wichtig. Übrigens in Pippi Langstrumpf, wenn man das heute als Erwachsener nochmal liest, da sind so viele tolle Zitate drin. Dieses Mädchen ist einfach der Knaller. Da gibt es auch eine Szene oder ein Zitat, da ist die Annika und die sagt immer, ach Mann, heute war es so blöd in der Schule, der und der hat mich geärgert. Und ich muss die ganze Zeit dran denken, also er hat so schlechte Laune, ne? Und dann sagt die Pippi Langstrumpf zu ihr, dann denk doch einfach nicht dran. Ja, also denk doch einfach nicht dran, mach's aus deinen Gedanken weg, schick es weg so, ja. Und genau das ist es. Also ne, die Sorgen, die wir uns machen, diese ganzen Sachen im Kopf, morgen, wenn ich da hingehe, wird er wieder schon, das ist alles nur im Kopf, es ist noch nicht passiert. Und trotzdem macht das, also die Gedanken, so viel Stress aus bei uns.
Dazu fällt mir noch eine Sache ein, weil der Satz gerade so wertvoll war, den du gesagt hast mit den Gedanken. Das ist, ich gebe den Eltern immer als Beispiel, wie ein Horrorfilm. Wir schauen uns einen Horrorfilm an und wir haben Angst beim Horrorfilm, obwohl wir wissen, dass es Schauspieler sind und nicht echt ist. Und trotzdem haben wir Angst. Und das ist mit den Gedanken auch, wenn jetzt Kinder zu mir kommen, die haben Albträume oder die denken an furchtbare Sachen, dann, so blöd es klingt, aber ich verändere die Gedanken, völlig egal, ob es stimmt oder nicht, und schon sind auch die Gefühle andere. Und das wollte ich nur, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, das wollte ich nur ganz kurz einwerfen, weil das auch ein ganz wertvoller Aspekt ist.
Aber wie veränderst du die Gedanken?
Gute Gegenfrage. Es kommt darauf an, wie leicht oder schwer oder wie tief wir in der Thematik drinnen sind. Gedanken verändern als Beispiel von einem Albtraum. Es gibt Kinder, die können nicht schlafen, weil sie Albträume haben. Na, dann schauen wir uns die Albträume mal an. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Techniken und ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn man sie falsch macht, dann kann man es auch verschlimmern. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Aber aus einem Albtraum kann man, wenn man es richtig macht, und darum sage ich, such dir in deiner Nähe immer einen Profi, ja, wenn man es richtig macht, kann man die verändern, dass die Kinder sogar lachen. Das ist mega. Ja. Das eine Kind hatte mal Angst, dass irgendwie, wie war das, ein Monster durchs Fenster kommt oder so. Ja, und dann sind halt die Gedanken auf einmal, das Monster will rein, rutscht auf eine Banane aus, kriegt eine, was weiß ich, eine Torte ins Gesicht, keine Ahnung. Wir machen das 20 Mal und beim nächsten Mal, wenn ich frage, und wie war es? Ja, nix, das Monster ist reinkommen, ist voll ausgerutscht, war lustig. Ja, es sind Sachen, die Kinder immer und immer wieder sehen. Und wenn wir die verändern zu was Lustigem, dann sehen die Kinder immer und immer wieder das Lustige. Und das ist ja so cool. Und wenn ein Kind natürlich immer wieder Angst hat in der Früh, immer wieder Sorgen hat in der Früh, immer wieder an die Kinder denkt, die sie ärgern, ja, wie soll das noch Spaß im Alltag haben? Klar müssen wir dahingegen was verändern und den Fokus auf was anderes legen.
Du hattest anfangs gesagt, Körperhaltung, Einstellung zum Leben, also sprich, es gibt offenbar einige Menschen, die es vielleicht häufiger trifft, dass sie gemobbt werden und andere nicht so. Kann man das bei jedem verändern? Weil du hast gesprochen von aufrecht stehen und Selbstbewusstsein. Und aber jedem Kind liegt das vielleicht nicht so. Aber sind das auch so Sachen? Also ich glaube, das spricht man ja auch hinterher in der zum Beispiel in der bei der Kriminalpolizei oft davon. So ja, das war klassisches Opfer. Ne, die haben sich den ausgesucht, weil das so ein klassischer Opferrolle ist. Also was kann man machen, um Kinder da rauszuholen?
Das ist eine super Frage, weil die Antwort nicht vielen gefallen wird. Aber ich merke sehr, sehr oft, dass es teilweise den Eltern selber nicht gut geht und sie es vorleben und eigentlich sie zuerst an sich arbeiten müssten. Ich habe eine Mama gehabt, die wollte ihre Tochter stärken und die hat selbst, und es tut mir wahnsinnig leid, aber die hat selbst viel Schlimmes erlebt, hat selbst mit Panikattacken zu tun gehabt und das Kind war eigentlich erstmal bei mir im Coaching. Und irgendwann hat sich dann die Mutter mir geöffnet und ich habe dann auch gesagt, ich helfe sehr gerne und auch psychotherapeutisch wäre es cool, wenn man die eine oder andere Sache vielleicht bearbeitet. Und dann nach Wochen und Monaten hat sie gesagt, okay, das war wie ein, wie sagt man, Dosenöffner. Weil wenn das Kind jetzt zu Hause auf einmal anfängt, ja positiv und ja, und jetzt geht's aufwärts und die Mutter dann, ja, nee, ja, vielleicht, ah, das könnte aber gefährlich sein. Und also wenn dann wieder diese Schwere und das Drücken von oben kommt und ich sage ja gar nicht, dass sie das extra macht und es tut mir auch furchtbar leid, aber dem Kind kann man nur sehr schwer helfen, wenn es mir selber nicht gut geht. Und darum ist dieser Spruch oder das, was auch im Flugzeug immer ist, immer die Maske zuerst mir aufsetzen. Wenn ich sie mir nicht aufsetze und ich werde bewusstlos, dann kann ich auch meinen Kindern die Maske nicht aufsetzen, dann sind wir alle drei bewusstlos und dann hat niemand was davon. Also natürlich auch die Väter, aber ich merke schon, gerade die Mütter achten zu wenig auf sich selbst oder sollten sich mehr Hilfe suchen, mehr Hilfe holen, mehr Pausen einplanen und so weiter. Also wenn du sagst, wie kann ich meinem Kind helfen? Ja, ich muss erstmal mir helfen, dann kann ich auch viel besser meinem Kind helfen.
Das ist so interessant. Das kommt an so vielen Stellen wieder zurück. Also diese Thematik, dass man selber auf sich achten muss. Ob es mit Gedanken, wie denke ich über mich, mit Worten, was sage ich, wie formuliere ich etwas. Das ist so, also das erkenne ich hier in meinen ganzen, fast egal bei welchem Thema, ob es um Kommunikationsmöglichkeiten geht, ob es um Problematiken geht mit dem Kind. Es kommt so oft irgendwann der Punkt, wo man sagt, muss bei dir selber anfangen. Auch wenn du das Beste für dein Kind willst, aber wenn du selber hier am Stock gehst und du kannst gar nicht mehr, du kannst nicht, hast gar keine Pausen, nichts mehr, dann kannst du gar nicht in deiner Mitte sein. Also das ist so interessant, dass du das sagst, weil es wieder mal bestätigt, dass wir auf uns achten müssen und das ja oft auch so falsch gedacht wird, ja, ich muss mich aufopfern, ne? Und dann geht's allen anderen gut. Das ist kompletter Blödsinn. Dann kommt auch noch Aggression dazu. Aber ich glaube, dass gerade in Familien, wenn die Kinder klein sind und wenn man sich in diese neue Familienrolle, Mutterrolle, bestimmt auch Väterrolle, aber es ist halt auch, glaube ich, öfter bei den Müttern so, dass man einfach da so zurücksteckt und das nicht gut ist, ne? Dass man da wieder einfach auch auf sich achten muss. Und das mit der Maske im Flugzeug, das stimmt total. Nur wir vergessen das ganz oft irgendwie, ne? Der Fokus ist immer erstmal auf den anderen. Haben die anderen was zu essen? Sind die satt? Haben die alles, was die wollen? Aber man muss, und das ist auch gar nicht, hat gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach mit gesunder Selbstfürsorge, ne? Ich bin da. Ich bin hier diejenige, die für alle anderen sorgt. Also muss ich darauf auch achten, dass es mir gut geht. Es ist so interessant, dass du das auch so in diesem Mobbing-Kontext sagst, dass du bemerkst, dass bei Kindern, die vielleicht eher auch Schwierigkeiten haben und da eher also auf die draufgegangen wird, dass es auch dann mit den Eltern zu tun hat. Total interessant. Das wirst du wahrscheinlich viel, viel öfter auch noch erleben oder beobachten.
Ja, es ist immer so, dass wir vorleben. Und ich sage bewusst, es geht nicht darum, was wir unseren Kindern sagen, sondern das, was sie sehen und was wir ihnen vorleben. Und gerade in diesen Fällen, von denen wir gerade gesprochen haben, wenn die Mama schon mit wenig Selbstwertgefühl durchs Leben geht und zum Beispiel, egal wo im Supermarkt oder wie auch immer, immer eher zurücksteckt, dann sieht das Kind. Aha, ich soll also immer zurückstecken. Also es ist faszinierend, wie viel Vorleben ausmacht. Und deswegen ist meiner Meinung nach der erste Schritt immer, auf mich zu schauen und mal zu reflektieren. Und das kann man natürlich so schön, wenn man eine Meinung von außen hat. Und es muss gar nicht eine Meinung sein, aber ein Coach, ein Berater, ein Therapeut hilft natürlich dieses, der hält den Spiegel vor, knallhart. Und der geht dahin, wo es weh tut. Und das liebe ich an meinem Beruf, ja, weil es ist jedem unangenehm, aber danach ist es fast jedem angenehm. Und das ist das Schöne, wenn man da reflektiert und dann auf einmal sieht, boah, wenn ich ein bisschen an mir was ändern kann zum Positiven, macht nicht nur mein Leben mehr Spaß, das von meinem Kind, das Leben wird auf einmal ganz anders. Und zusammen diese Synergie, dieses ich nenne es immer Engelskreis, alle sagen Teufelskreis, ich habe mir irgendwann gedacht, so ein blöder Begriff, Engelskreis, ja, es geht dann nach oben. Und das ist ja viel, viel schöner, finde ich.
Engelskreis, gefällt mir, habe ich auch noch nicht gehört, habe ich mir direkt notiert. aber auch so, also es stimmt total. Und da sind wir wieder auch nochmal bei dem auch grundsätzlichen, allgemeingültigen Satz, sei gut zu dir selbst. Ne? Ich hatte heute noch eine Situation, kleine Tochter hat sich die Jacke zugemacht, die kam aus der Wäsche und dann war der Reißverschluss nicht an der richtigen Stelle und dann hat sie das nicht hingekriegt mit dem Reißverschluss und hat so gesagt, laut gesagt, oh, wie blöd bin ich denn, ich krieg das nicht hin. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, guck mal, hier oben ist der, du musst den runterziehen und du sollst doch nicht so über dich sprechen. Wie kannst du denn so gemein über dich selber sprechen? Also ne, ich versuche sie darauf hinzuweisen, dass das gemein ist, wenn sie so mit sich selber spricht quasi. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist und dass da auch, also Macht der Worte ist sowieso sehr faszinierend, dass es da auch wieder ist. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage, Ben. Wenn also eine Familie zu dir kommt und hat ein Problem und dem Kind geht's nicht gut, wie ist das aufgebaut, dass so ein Coaching bei dir? Und wann kann man merken, dass es hilft? Weil das werden sich jetzt alle fragen, ne?
Es ist immer ganzheitlich. Ich habe früher, und ich durfte auch dazulernen, ich habe früher den riesen Fehler gemacht, dass wenn Eltern darauf bestanden haben, dass das Kind gecoacht wird, dass ich nur das Kind gecoacht habe. Ja, wie ich dir aber gerade erzählt habe, ist es so, ich coache das Kind fühlt sich gut, kommt nach Hause, zu Hause hat sich nichts verändert, kriegt wieder einen auf den Deckel und also im Sinne von zu Hause geht es ja dann wie immer weiter und dann ist natürlich Veränderung schwer. Deswegen, was ich jetzt mache, ich mache ausschließlich alle, also die gesamte Familie und ich beginne aber immer mit den Eltern, das heißt die erste Einheit ist immer nur und ausschließlich Eltern, weil ich ganz viele Sachen aus der Familienvergangenheit und Gegenwart hören möchte, die das Kind nicht hören soll. Ja, wir sprechen über Scheidungen, Todesfälle, Mobbing, wie war der Kindergarten, manche erzählen mir von der Geburt, wie auch immer. Ich will alle Informationen, die sie mir geben möchten, haben, damit ich das ein bisschen ganzheitlicher sehen kann und wir zusammen eine Strategie, eine Lösung dann eben ja, herausfinden können. Und dann in der zweiten Einheit kommt das Kind zu mir. Da sehe ich das Kind zum ersten Mal. Das ist die wichtigste Einheit, weil ich arbeite natürlich ausschließlich auf freiwilligen Basis. Das heißt, ich will, dass das Kind freiwillig zu mir kommt. Und toi, 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 bis jetzt, da die erste Einheit immer lustig ist, wollten sie das auch. Also ganz wichtig, die erste Kindereinheit, also die zweite Einheit, muss immer Spaß machen. Also wir spielen immer was. Wir gehen dann auch schon in die Tiefe, weil es kommen Fragen dazu beim Spielen. Und dann erzählen die Kinder schon sehr viel. Weil wenn sie Spaß haben und spielen, erzählen die Kinder. Es ist unglaublich. Und dann habe ich mit dem Kind ein paar Einheiten und dann hole ich mir wieder die Eltern dazu, weil dann habe ich das Kind schon gesehen, dann kenne ich die Sicht der Eltern und dann kann ich mit den Eltern besprechen, was ich gesehen habe, was ich empfehlen würde, was sie selbst auch denken und was ich im Alltag vielleicht mal probieren oder anpassen würde. Und da finden wir dann unseren Weg. Und das Faszinierende ist, es gibt natürlich teilweise nach 2-3 Einheiten schon Riesenerfolge, weil es vielleicht gar nicht so ein großes Problem war oder das eine Ding mega viel verändert hat. Und dann gibt es natürlich aber auch mal, wo es länger dauert, weil die Thematik viel tiefer ist, weil es natürlich noch ganz andere Probleme im Alltag hat, die damit dazuspielen. Und dann dauert es natürlich länger. Also kann man pauschal nicht sagen. Aber die besten Ergebnisse habe ich natürlich immer, wenn die Eltern voll gewillt sind, mitzumachen, weil die den größten Hebel haben, weil die sehen ihr Kind, im Gegensatz zu mir, jeden Tag und jede Nacht.
Gibt es denn auch so ein paar kleine Mini-Tricks oder Sprüche, die du den Kindern mitgibst oder so Gesten, wenn dann wieder die anderen kommen, um es zu ärgern, was es machen kann. Vielleicht so 2-3 kleine Mini-Tipps, die man mitnehmen kann.
Das Allerwichtigste ist, dass ich als Elternteil mit meinem Kind die Körpersprache bespreche. Weil wenn ich sage, halt, stopp, und ich hab die Schultern nach vorne und ich mache mich klein, brauche ich gleich nichts sagen. Ja? Kann ich es mir gleich sparen. Das heißt, der erste Schritt ist Körpersprache, wenn du mich fragst, Körpersprache. Aber nicht auf gar keinen Fall dieses stell dich gerade hin, ja, dass die Eltern zu den Kindern sagen, mach jetzt. Ja. Nein, sondern sprechen, erklären, vorzeigen, was Lustiges machen. Also bei mir in der Praxis, ich knie mit den Kindern, schaue in den Boden und mache mich so klein, wie ich nur kann und soll sich und darf sich richtig komisch anfühlen. Und dann bespreche ich das mit dem Kind, während wir am Boden kauern. Ja. Dann machen wir das Gegenteil. Dann machen wir uns groß, die Hände nach oben, wir lachen, wir schreien, wir rufen. Und dann besprechen wir das. Und das würde ich auch zu Hause machen. Spielerisch, lustig, Körpersprache. Das ist mein erster Tipp, ganz wichtig. Zweiter Tipp, Stimmlage. Fast immer ist es so, wenn ein Kind ein Problem mit anderen Kindern hat, dass es leise spricht, dass es undeutlich spricht, dass man es fast nicht versteht und dass es sich auch nicht traut. Und da darf es dann zu Hause mich mal richtig anschreien. Ja, so mich mal richtig anschreien. Und zwar lustige Sachen, laute Sätze. Vielleicht, wenn man es zu Hause macht, kann man auch mal ganz laut vielleicht bei einem Film mitsprechen, bei einer Musik mitsingen, aber auch da wieder erklären, warum das so ist. Laut, langsam und deutlich sprechen. Das sind die drei wichtigsten Sachen. Und wenn ich die Körpersprache mit dieser Stimmlage kombiniere und dann noch richtige Sätze sage wie Stopp, ich will das nicht oder lass mich in Ruhe oder dergleichen, dann ist schon mal alles zu 100% anders, als es noch vor einer Woche war. Weil diese Strategien oder diese Sätze oder diese Körperhaltung wusste ich vorher nicht. Jetzt weiß ich es. Und dann kann man besprechen, was passiert ist, als man das ausprobiert hat. Haben die anderen Kinder das ernst genommen? Haben sie gelacht und so weiter? Also du siehst, es geht dann in ganz viele verschiedene Richtungen. Aber als erstes die Körpersprache. Als zweites, wie spreche ich mit mir selbst und mit anderen? Und als drittes, wie setze ich das Ganze um?
Mega. Das ist auch so interessant, ne, dass so manchmal so vermeintliche Kleinigkeiten schon so viel ändern können. Weil wenn das Kind, hast du auch gerade schon erzählt, dass zum Beispiel nach den Sommerferien oder so nach einer gewissen Zeit kommt und die anderen sind im alten Muster, aber das Kind hat sich verändert, auch durch positive Erlebnisse oder so oder einfach, weil es auch gestärkt wurde in seiner Entwicklung. Wenn so eine Kleinigkeit wie ich stehe schon anders oder ich sage anders Hallo, was das schon bewirken kann wieder bei den anderen, ne? Die Dominos, die dann anders hin in andere Richtungen fallen, das ist fantastisch. Aber glaubst du, dass es Mobbing immer geben wird? Oder wird es irgendwann mal werden das irgendwann mal alle reflektiert haben, dass das nicht ist? Oder wird es einfach immer so sein, weil wir Menschen halt so sind und viele versuchen irgendwie sich besser zu fühlen, wenn sie andere kleiner machen?
Ja, das wäre ein ganz großartiger Wunsch und das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, aber erstens gibt es so viele Menschen, es gibt ja nicht nur drei Stück, sondern es gibt viele Milliarden, es gibt so viele unterschiedliche Systeme und der Mensch ist von sich aus so aufgebaut, dass man kämpft, Rudel, Hierarchien, wie auch immer. Ich meine, wir sehen es auch, vielleicht doofes Beispiel, bei den Affen. Ja, sind auch nicht 10 männliche Affen gleichgestellt, das gibt es einfach nicht, sondern die wollen dann kämpfen, die wollen schauen, wer hat das Sagen und In einer guten Klassengemeinschaft ist es so, dass der, nennen wir ihn mal Alpha oder der, der das Sagen hat oder der, der, der cool ist, dass der so cool ist, dass er aber drauf schaut, dass es den Unteren auch gut geht. Das gibt's auch, das finde ich richtig cool. Es gibt richtig coole Klassengemeinschaften, weil der Oberste oder die Obersten, ja, aber meistens ist es so, es ist halt einer, der hat das Sagen, nicht immer, aber meistens. Und wenn der richtig cool ist, mega, das ist wie ein Unternehmen, wie ein CEO, je geiler und je cooler der CEO ist, umso besser die Firma. Und leider, ja, um deine Frage zu beantworten, denke ich nicht, dass das realistisch ist, weil es halt einfach so ist auf dieser Welt. Da müssten ja alle 8 Milliarden Menschen sich reflektieren. Das wird so nicht passieren und es geht ja auch nicht allen gleich. Unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Welten, unterschiedliche Werte, Glaubensgemeinschaften, wie auch immer. Also da, ich glaube, das wird jetzt fast schon politisch oder religiös, da will ich gar nicht reingehen, aber leider ist es nicht realistisch und deswegen sind wir wieder bei einer meiner Aussagen von vorhin. Ich sehe es als meine Aufgabe, als Elternteil, dass wir auf unsere Kinder schauen, dass wir unsere Kinder stärken. Und wenn wir das machen, dann haben wir schon einen guten Beitrag auch für die Gesellschaft getan.
Ein besseres Schlusswort könnte ich mir nicht wünschen. Lieben Dank, Ben. Danke für die vielen guten Ideen, für die wichtigen Tipps einfach so. Achtet auf euch, achtet auf eure Kinder und macht sie stark. Wenn man dich jetzt finden möchte, wie findet man dich? Du bist jetzt in Wien, ich bin in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Wie kriegt man Kontakt zu dir?
Ja, vielen Dank dafür und ich werde es auch gerne gegenseitig erwähnen. Wir haben gerade auch einen Podcast gestartet, der heißt Familienleben. Ja, da werde ich auch gerne sagen, dass ich heute hier war. Und das ist der eine Punkt, das mache ich mit meiner Frau zusammen. Der andere Punkt ist der unterstrich Familiencoach auf Instagram. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du, ich bin mir aber nicht sicher, ob es in Deutschland funktioniert, wenn du Puls4 oder join.at einschaltest, Dienstag 20.15 Uhr, der Familiencoach. Ich würde mich wahnsinnig freuen, da geht es genau um das. Das heißt, eine Kamera begleitet mich, wie ich Familien helfe und es macht mir richtig viel Spaß und ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dabei bist. Und es hat mir auch hier viel Spaß gemacht. Liebe Nicole, vielen Dank. Ein mega Thema. Danke, dass ich hier meinen Beitrag oder meinen Senf dazugeben durfte. Und ja, wir bleiben in Kontakt.
Definitiv. Lieben Dank, Ben, und ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt in der letzten guten halben Stunde ein bisschen was für euch mitnehmen können und vielleicht einen Tipp bekommen, wie ihr vielleicht schon morgen mit eurem Kind am Frühstückstisch sprechen könnt und es vielleicht stärker machen könnt für den Schulalltag oder kann man ja auch für sich selber benutzen, wenn man ja einfach Menschen in seinem Leben hat, die problematisch sind, dass man an sich selber da wieder arbeitet, ein bisschen, um sich stärker zu machen. Ganz lieben Dank dafür. Wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es gerne weiter, empfehlt uns weiter. Hinterlasst ein paar Sternchen, einen guten Kommentar, da freuen wir uns, das ist wichtig. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch. Dann erstmal einen schönen Tag, eine schöne Woche und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.